Schönen guten Abend, Freunde, seid gegrüßt zu dem Gottesdienst. Ein Reporter fragt einen polnischen Bürger, können Sie mir bitte Ihre persönliche Meinung sagen, gibt es in Polen Fleischmangel? Antwort: Fleisch, was ist das? Der fragt einen Bundesbürger, können Sie mir bitte Ihre persönliche Meinung sagen, gibt es in der Bundesrepublik Fleischmangel? Antwort: Mangel, was ist das? Der fragt einen DDR-Bürger, können Sie mir bitte Ihre persönliche Meinung sagen, gibt es in der DDR Fleischmangel? Antwort: Persönliche Meinung, was ist das? Es geht hier in diesem Gottesdienst um etwas ganz Persönliches, nicht bloß um eine persönliche Meinung, es geht um deine persönliche Stellung, um deine persönliche Beziehung zu Jesus. Und wenn du noch keine hast, dann wünsche ich dir, dass du diese Beziehung heute Abend in diesem Gottesdienst findest. Heute geht es um Folgendes. Das Magdeburger Jungmännerwerk hat einen jungen Mann angestellt für ein missionarisches Jahr. Und der muss aus Spenden bezahlt werden. Ein solcher Mitarbeiter in einem Jahr kostet ungefähr 6.000 Mark. Und da das Magdeburger Jungmännerwerk bereits mit 40.000 Mark verschuldet ist, da haben die uns gefragt, ob wir die Bezahlung dieses jungen Mannes übernehmen können. Na, das wollen wir also mal probieren. Heute in diesem Gottesdienst sammeln wir für das missionarische Jahr eines Mitarbeiters in der Magdeburger Kirche. Ich habe noch eine Anfrage hier, ob jemand Lust hat, im Kinderheim Börnichen als Betriebshandwerker zu arbeiten. Die suchen jemanden, wer sich dafür interessiert, hinterher hier vorne bitte melden. Der nächste Gottesdienst ist nach der Sommerpause hier am 10. September. Ich wünsche euch einen schönen Sommer, viele gute Erlebnisse, vor allem mit eurem Herrn Christus. So, jetzt möchte euch der Nassi noch was sagen, der das letzte Mal zum letzten Jugendgottesdienst hier das Gebet gesprochen hat. Nassi, erscheine.
Also, ich habe mir gedacht, ich entschuldige mich jetzt öffentlich bei den Damen, denn zum Muttertag nur für Männer zu beten, ist schon ein bisschen frech. Ich will das stellvertretend tun für die ganze Masse, indem ich mir gedacht habe, die Breite soll deutlich werden durch eine kleine und eine große. Bettina und Steffi, würdet ihr mal bitte vorkommen? Ich hoffe, dass ihr das alle annehmt. Danke. Ich verpflichte mich natürlich, wenn der Theo zum nächsten Jugendgottesdienst, zum Muttertag, über eine Frau predigt, bloß für eine Frau zu beten.
Ich werde das mir merken, Nassi. Also schönen Dank. Wenigstens mal ein Predigtvorschlag. Wir haben ein paar Fragen im Kasten gehabt. Da hinten steht ein Fragekasten, wo jeder seine Fragen reinwerfen kann. Ich gebe mir Mühe, die zu beantworten, wenn ich was weiß. Erste Frage, wo kann ich Hebräisch lernen? Oder muss ich da Theologie studieren? Ich habe in unserer Stadt keine Adresse gefunden, wo du Hebräisch lernen kannst. Es wird dir nichts anderes übrig bleiben als ein Theologiestudium. Was gibt es für Möglichkeiten in der DDR im Blickpunkt Mission? Ich habe dazu 4 Punkte. Erstens, das Gebet für die Mission sollte zur regelmäßigen Pflicht eines jeden Christen gehören, täglich. Zweitens, nach ungefähr 30 Jahren Pause und völliger Abriebelung von der Außenwelt dürfen jetzt die Kirchen einige Mitarbeiter wieder aussenden auf die Missionsgebiete. Wenn du der Meinung bist, dass das für dich zutrifft, erkundige dich bei der Leipziger Mission. Drittens, innerhalb der DDR leben tausende Bürger, Menschen, die anderen Religionen angehören. Auch in unserer Stadt gibt es ja davon tausende. Da ist ein weites Missionsfeld. Und dann viertens ist es so, dass ungefähr die Hälfte der DDR-Bürger Atheisten sind. Deutschland, was mal das Land der Reformation gewesen ist, ist zu einem Missionsland geworden. Und die Mission, die fängt vor deiner Haustüre an. Es gibt genug zu tun. Und dann noch eine Frage, die bezieht sich auf einen Satz, den ich in der Predigt gesagt hatte. Da fragt einer, wenn 50 PS nicht reichen, um die geistige Leere unter der Mütze auszugleichen, wie viel müssen es dann sein? Meine Antwort, bei geistiger Leere unter der Mütze ist auch die größte PS-Zahl nichts nütze. Selbst mehr als 50 PS unter der Haube schützen den Menschen vor Torheit nicht. Vor Dummheit schützt allein der Glaube. Beweis ist dieses kleine Gedicht. So Leute, das waren die Fragen. Und nun muss ich mich nochmal der Band zuwenden. Ihr seht, die Band ist heute wieder vollständig. Der Bernd ist wieder da, der das letzte Mal sich entschuldigt hatte. Er hatte als Entschuldigungsgrund angegeben Hochzeitsreise, woraus ich geschlossen habe, dass er sich verheiratet hat. Das ist auch richtig gewesen, dieser Schluss. Und wir haben natürlich den Bernd vorhin im Gottesdienst schon gratuliert. Das können wir jetzt auch nochmal machen. Gratulieren können wir bestimmt alle nochmal.
Dankeschön.
Und gratulieren, das heißt bei uns Christen, dass wir dir mit deiner Heike zusammen Gottes Segen wünschen, dass ihr ein Leben lang wirklich zusammenhalten könnt. So, wir haben ihm natürlich vorher auch ein Geschenk überreicht. Weil er hier Waschbrett spielt, hat er eine Waschwanne gekriegt und ein Päckchen Spee und eine Wäscheleine und die Klammern dazu und auch ein paar Handtücher zum Waschen. Ich habe vorhin noch was vergessen, das kriegst du jetzt noch. Das sind die Waschlappen, die gehören hier mit dazu. Ihr seid also Zweier, ihr kriegt also jeder einen Waschlappen. Das sind solche, die man überziehen kann. Das ist nicht für den Nahkampf, sondern wirklich zum Waschen. Ja, so, das kannst du noch geben. So. Liebe Freunde, der Kurt Tucholsky hat einmal gesagt, das deutsche Schicksal, vor einem Schalter zu stehen, das deutsche Ideal, hinter einem Schalter zu sitzen. Die vor dem Schalter haben immer die Mehrheit, aber die hinter dem Schalter haben die Macht. Und das macht die den vorm Schalter immer so verdächtig. Jedenfalls, wenn sie ihre Macht missbrauchen. Irgendwie haben die Leute was gegen Beamte, jedenfalls gegen Zollbeamte. Eine Reisegesellschaft ist in einem anderen Land gewesen, kommt zurück, jeder hat irgendwas eingekauft und kurz vor der Grenze geht es nur los. Jeder versucht, das Eingekaufte irgendwohin zu verstecken. Und da ist auch ein katholischer Mönch mit dabei. Ihr wisst ja, die Mönche, die haben immer so Kutten mit solchen großen Ärmeln und die haben immer so eine komische Handhaltung. Der jedenfalls, der hat sich zwei Päckchen Kaffee gekauft. Und die versteckt er so hier unter den Armen. Nun kommt er an die Grenze, hat er die Hände so zusammen. Alle werden kontrolliert. Der Zöllner sagt, na Pater, haben Sie auch was gekauft? Ja, sagt er, zwei Pakete Kaffee. Na, zeigen Sie mal her. Sagt er, kann ich leider nicht. Die habe ich bereits unter den Armen verteilt. Es ist doch eigenartig, jeder freut sich, wenn ein Zöllner eins auf den Hut kriegt. Das ist offenbar schon immer gewesen. Und zur Zeit von Jesus, da war es nicht nur so, dass die Leute gerne mal über einen Zöllner gelacht haben, sondern da waren die Zöllner regelrecht verhasst, weil die nämlich für die römische Besatzungsmacht gearbeitet haben. Israel hatte damals ein einziges Problem und das hieß Freiheit. Und die römische Führung, die hatte damals nichts anderes im Kopf als jede freiheitliche Bestrebung zu unterdrücken. Ihr wisst das ja aus dem Geschichtsunterricht, dass das römische Weltreich untergegangen ist. Jeder, der die Geschichte kennt, der weiß, dass das bisher immer so gewesen ist. Wer seine eigenen Untertanen unterdrückt, der ist bereits dem Untergang geweiht. Und seht ihr, mit einer solchen dem Untergang geweihten Macht, mit der römischen Besatzungsmacht, arbeiteten die Zöllner zusammen. Und deshalb galten sie in Israel als Verräter an der nationalen Sache. Als Verräter an der Sache des ausgebeuteten Volkes. Und von so einem in der Bevölkerung verhassten Typ erzählt uns die Bibel im Lukas-Evangelium Kapitel 19. Der Mann heißt Zachäus, wohnt in Jericho, ist ein kleines, kurzes Kerlchen, aber jeder Zöllner, ein Gangster höherer Ordnung, der nämlich seine Unterzöllner ausbeutet, also mit einem Wort ein Miststück. Der kennt in seinem Leben nur eins, das ist Geld. Wo andere im Gesicht zwei Augen haben, da hat der zwei Dollarstücke drin. Und solche Begriffe wie Ehrlichkeit oder Anständigkeit oder Nächstenliebe oder Hilfe, das waren für den Fremdwörter. Und sowas wie Gott, das kannte der überhaupt nicht. Gott ist was für Spinnerei, ist doch Dummfang. Das Einzige, was im Leben zählt, ist Geld. Nun gehört ja bekanntlich zum Beruf eines Zöllners die Neugierde. Und der Zachäus, der war neugierig. Als er eines Tages hört, dass der Prophet Jesus in die Stadt kommt, da will er ihn natürlich sehen. Der hatte schon von Jesus gehört, das ist kein Wunder. Jesus hatte gerade vor der Stadt ein Wunder getan, der hatte einen Blinden geheilt. Der war die Sensation des Tages, alle sprachen von ihm. Und jetzt heißt es, der kommt jetzt durch Jericho. Also alles, was Beine hat, flitzt raus auf die Straße. Jeder wollte ihn sehen, dichtes Gedrängel auf allen Bürgersteigen und Zachäus natürlich mittendrin. Aber so sehr der nun auch versucht, sich auf die Zehenspitzen zu stellen und was zu sehen, er sieht nichts. Es geht dem so wie denen, die ganz hinten sitzen, die vor sich bloß den Kopf des Vordermanns sehen. Der Zachäus, der sieht nicht nur Köpfe von Vordermännern, der sieht nur Rücken. Die zeigen dem alle die kalte Schulter. Denn genauso klein wie er war, so groß war die Wut der Leute auf ihn. Und gerade weil er so kurz war, hätten die ihn ja ruhig in die erste Reihe lassen können, der hätte ja niemanden die Sicht versperrt. Aber nein, nun gerade nicht. Der Zachäus nimmt uns unser gutes Geld weg und jetzt nehmen wir dem mal die gute Aussicht weg. Endlich eine Gelegenheit, diesem Hundesohn eins auszuwischen und ihn auszuschließen vom Anblick des Gottessohnes. Wozu braucht so einer Jesus zu sehen? Die Bürger von Jericho sind längst ausgestorben, aber ihre Nachkommen leben heute noch. Auch bei uns in unseren christlichen Kreisen. Das sind die Leute, die sagen, Hauptsache, ich habe einen Sitzplatz, Hauptsache, ich kann gut sehen, Hauptsache, mir geht's gut, Hauptsache, ich komme mit dem Rücken an die Wand. Ich erinnere mich an einen Landesjugendsonntag im Rörserver Park draußen. Welche sind ganz zeitig gekommen, die haben sich ganz vorne auf die Wiese gesetzt und dann haben wir die Behinderten, wurden da aufgestellt. Und als die Veranstaltung losging, die Letzten, die kamen, die gerne die Band sehen wollten, die stellten sich vorne hin. Und alle anderen, die hinter denen saßen, das waren Hunderte, die sagten, wir sehen nichts mehr, setzt euch hin. Hat die gar nicht interessiert. Die standen vorne wie die Einsen und versperrten allen anderen die Aussicht. Also ich sage, wir finden die Nachfolger von Jericho auch in unseren eigenen Reihen. Vielleicht sind wir selber solche Leute. Das sind nämlich die Christen, die sich besser vorkommen als andere Leute. Und die dann, wenn bestimmte Typen mal in eine Kirche reinkommen, sagen, was will denn der hier? Ich war mit Wolfgang auf einer Jugendwoche, da haben die Pfarrer uns dann beschuldigt, weil da Punker in der Kirche drin waren, haben die gesagt, solche Leute bringt ihr in die Kirche rein. Na gut, also zurück nach Jericho. Dort hatten die Bürger nicht nur einen großen Buckel, sondern die hatten eben einen kleinen Verstand und deswegen hat der Zachäus die ausgetrickst. Die hatten nämlich vergessen, dass zum Beruf des Zöllners nicht nur die Neugierde gehört, sondern auch die Findigkeit. Ein Zöllner muss ja was finden, dazu ist er ja da. Und wenn er nichts findet, muss er was erfinden. Und erfinderisch ist er gewesen. Der sagt nämlich zu denen, die ihm dort einen Buckel zeigen, rutscht mir doch einen Buckel runter und rennt dem Festzug voran. Und dann macht er so wie die Leute, die gerne bei der Friedensfahrt was sehen wollen, die auf eine Leiter steigen. Er steigt auf einen Maulbeerbaum, der seine Äste über die Straße streckt. Und da oben, hinter dichtem Laub verborgen, hängt er nun und will Lucky-Lucky machen, wenn Jesus unter ihm vorbeigeht. Nun müsst ihr euch mal vorstellen, was das für ein Hallo gewesen ist, als dieser Mensch auf den Baum hochstieg. Der war ja nicht irgendwer, das war ja ein stadtbekannter Bürger. Das war ja ein reicher Mann, einer der reichsten Männer von Jericho. Der kaufte doch seine Klamotten nicht im Konsum, der kaufte im Exquisit. Das heißt, der hat so viele Devisen gehabt als Zöllner, der im Shop hat er sich nur bedient. Und dieser vornehme Herr, der klettert jetzt auf einen Baum, wie so ein Schuljunge beim Kirschenmausen. Und hängt da oben. Vielleicht reißt er sich ein Loch in die Hose und der Schlips rutscht schief und der Salamanderschuh rutscht runter, was weiß ich. Jedenfalls, der klebt da oben wie so ein Laubfrosch auf der Leiter und macht Stielaugen. Also, mit einem Wort, der Mann macht sich einfach lächerlich. Der macht sich vor den Leuten zum Obst, aber das macht ihm gar nichts aus. Dem ist das egal, ob die Leute ihn auslachen und ob seine Hose und sein bürgerliches Image kaputt geht. Es geht ihm nur um das eine, um den einen. Er will Jesus sehen. Und tatsächlich hat kein anderer Bürger von Jericho so gute Chancen, ihn zu sehen, wie der Zachäus auf seinem Baum. Als nämlich Jesus an dem Maulbeerbaum vorbeikommt, bleibt er genau darunter stehen. Der ganze Festzug stockt. Jesus guckt nach oben ins Gebüsch und sagt, hey, du da oben, Zachäus, komm mal sofort da oben runter. Ich muss mit dir reden. Ich will heute in dein Haus kehren. Denn Zachäus bleibt die Spucke weg, wie Jesus ihn da oben entdeckt in seinem Versteck. Und dass er ihn auch gleich mit seinem Namen anredet. Und ihr wundert euch vielleicht auch darüber, dass er seinen Namen kennt. Ich weiß nicht woher, aber ich wundere mich nicht drüber. Denn das ist eben so, dass Jesus uns alle bei unserem Namen kennt. Bevor der Mensch sieht, hat Gott ihn schon gesehen. Und ob sich der Mensch vor Gott versteckt, so wie der Stammvater Adam hinterm Baumstamm oder wie der Zachäus hinterm Laub des Baumes, in jedem Falle entdeckt uns das Auge Gottes und ruft uns die Stimme Gottes und sagt, du, komm raus, ich habe mit dir ein Wörtchen zu reden. Du fühlst dich vielleicht da unten ziemlich sicher in der Kirche hinter dem Rücken deines Vordermannes und bist vielleicht ganz froh, dass du hier in der Masse des frommen Fleisches untertauchen kannst. Du versteckst dich wie Zachäus. Du bist ein Neugieriger wie Zachäus. Du bist vielleicht ein distanzierter Beobachter wie Zachäus. Du bist ein Sünder wie Zachäus und Jesus ruft dich wie den Zachäus. Und sagt zu dir, du komm raus aus deinem Versteck, aus deiner reservierten Haltung, aus deiner Verstiegenheit, aus dem Verhau der Argumente, das du dir zurecht gemacht hast. Komm hier zu mir. Meistens antwortet der Sünder, wenn er von Gott gerufen wird, ja, morgen. Das heißt praktisch überhaupt nicht. Zachäus lässt sich nicht zweimal rufen. Der ist Zollbeamter. Und er hat selber schon tausendmal zu anderen Leuten gesagt, fahren Sie mal rechts ran. Machen Sie mal die Kofferklappe auf. Also wenn es so weit ist, da kannst du nur noch die Klappe halten und die Klappe aufmachen. Da bist du nämlich erkannt. Und als Zollbeamter erkennt er, wenn ich erkannt bin, dann ist es aus. Wenn man erst mal entdeckt ist, da kann man nicht mehr sich wie ein Chamäleon im grünen Laub verstecken. Sondern da muss man raustreten, Farbe bekennen, wer man ist. Also wer bist du? Was bist du für ein Mensch? Bist du einer, der zu Jesus will oder bist du einer, der bloß so rumhängt im Leben? Und gar nicht genau weiß, wo er eigentlich hingehört. Es gibt viele Menschen, die sich Christen nennen, die in unseren Gemeinden, in den jungen Gemeinden, Woche für Woche drin hocken. Vielleicht bist du auch so einer, der immer dabei ist, aber der noch nie Jesus wirklich sein Herz gegeben hat, sein Leben geöffnet hat. Heute ruft Jesus dich und sagt, komm raus aus der Masse der Mitläufer. Steig mal raus aus dieser Rolle des distanzierten, klugen Beobachters. Bleib doch nicht länger hängen im Geäst deiner lächerlichen Standpunkte. Klammere dich nicht mehr krampfhaft an deine Vorurteile. Lass die Zweifel und Bedenken, lass dir Gottes Frieden schenken. Jesus ruft dich in sein Reich. Und er ruft dich genau wie den Zachäus erstens zu einer Entscheidung und zweitens zu einer sofortigen Entscheidung. Jesus ruft dich in sein Reich, warte nicht und komme gleich, heißt es in dem Lied. Jesus sagt, komm sofort da oben runter. Der fordert den Zachäus nicht zu einer unverbindlichen theologischen Diskussion auf. Sondern redet ihn in den Befehlston an, sofort kommst du her. Das ist die Sprache der Autorität. Das ist eine Aufforderung zum Gehorsam. Es geht um jetzt. Es geht um heute. Es geht um deine Entscheidung in diesem Gottesdienst, in diesem Moment. Jesus sagt zum Zachäus, ich muss sofort bei dir einkehren. Er sagt nicht, ich möchte oder ich könnte mir vorstellen, dass ich heute Abend mal zu dir komme. Der fragt auch nicht, hättest du vielleicht was dagegen, wenn ich heute Abend mich bei dir einladen täte? Nein, er sagt, ich muss zu dir. Da steckt ein göttlicher Zwang, eine göttliche Notwendigkeit dahinter, ein innerer Drang, verstehst du? Und er sagt, es muss heute sein. Und das heißt, du hast keine Zeit zu verlieren, dass du noch länger so rumhängst. Unentschieden zwischen Ja und Nein, so kann das nicht bleiben. Und es ist schade um jeden Tag deines Lebens, den du ohne mich lebst. Jetzt ist der Moment gekommen, wo du Ja sagen musst. Morgen, das will ich dir sagen, morgen, das ist eine Ausrede. Und es ist außerdem eine ganz große Täuschung. Morgen wachst du vielleicht in der Hölle auf. Aber die Uhr, die du heute an deinem Arm trägst, die sagt heute. Und der Pulsschlag sagt heute. Und die Bibel sagt heute, wo ihr seine Stimme hört. Da verstockt euer Herz nicht. Du heißt nicht Zachäus, du heißt vielleicht Andreas oder Renate. Du sitzt doch nicht auf irgendeinem Baum, du sitzt auf einer Kirchenbank. Das spielt jetzt keine Rolle. Entscheidend ist, dass du mich hörst. Und Jesus hat gesagt zu seinen Dienern, wer euch hört, der hört mich. Und du hörst es jetzt durch meine Stimme, wenn Jesus zu dir sagt, du, ich muss zu dir. Entscheide dich, ich muss heute in dein Leben rein. Ich denke manchmal, wenn ein Pfarrer von heute, wenn Jesus ein Pfarrer von heute gewesen wäre, dann wäre die Geschichte ganz anders gelaufen. Also ich stelle mir vor, da wäre Jesus unter dem Maibaum gewesen, hätte er vielleicht nach oben gerufen und sagte, hallo, da oben, hallo, ist das wirklich wahr, dass Sie der Zachäus sind? Dann hätte der von da oben vielleicht gesagt, psst, Ruhe, entschuldigen Sie bitte, hätte der hochgerufen. Herr Zachäus, können Sie bitte mal sprechen? Sagt er, nein, jetzt, ich bin beschäftigt, lassen Sie mich in Frieden. Herr Zachäus, dürfte ich Sie noch mal was fragen? Könnten wir vielleicht einen Termin ausmachen? Ja, ist das denn so wichtig, fragt Zachäus zurück. Na, ich würde schon meinen wollen, sagt der Pfarrer, dass es für Sie wichtig sein könnte. Na gut, sagt dann Zachäus, Montag in 14 Tagen habe ich einen freien Termin. Also, wisst ihr, Jesus hat sich nie so benommen und die Geschichte ist auch nicht so abgelaufen. Überhaupt nicht. Sondern Jesus sagt zu dem Mann, sofort kommst du darunter. Und er sagt, ich muss in dein Haus, ich muss in dein Leben. Das heißt, da steckt ein Zwang dahinter. Ich bin in dich so verknallt und verliebt, ich muss bei dir rein. Also jetzt, mach auf. Verstehst du, es geht doch nicht um eine Entscheidung, die du vielleicht morgen, übermorgen oder sonst wann fällen könntest. Es geht um heute. Der Billy Graham, der hat mal mit seinem Schwiegersohn zusammen eine Evangelisation gemacht. In einem großen Stadion. Die ersten 3 Tage hat sein Schwiegersohn gepredigt, der lebt fort. Die letzten 3 Tage der Billy Graham. Graham kam einen Tag zu zeitig und setzt sich ins Stadion mit rein und hört zu, wie sein Schwiegersohn predigt. Und nun kommt am Schluss dann die Stelle, wo der auffordert, wer sich für Jesus entscheiden will, soll nach vorn kommen. Und da tippt der Billy Graham dem Mann, der vor ihm sitzt, auf die Schulter. Und sagt, nicht denken Sie nicht, dass es in Ihrem Leben Zeit ist, dass Sie Ihr Leben Jesus geben und sich entscheiden. Und da dreht der Mann sich um und sagt, ich entscheide mich morgen, wenn die große Kanone predigt. Der wollte auf Billy Graham warten, bis der seine Predigt hält. Dabei saß Billy Graham schon hinter ihm und hat ihm schon auf die Schulter getippt. Verstehst du? Es geht um den Moment, in dem du jetzt lebst. Und nicht um irgendetwas, was du vielleicht für morgen erwartest. Nutze den günstigen Augenblick der Gnade. Es könnte nämlich sein, dass der Ast, auf dem du heute sitzt, morgen schon abgesägt ist. Und dass Jesus dann schon längst weitergegangen ist. Mach es so wie der Zachäus, der kam sofort. Wie der Blitz rutscht er an dem Baumstamm runter, zerschrabelt sich das andere Hosenbein, macht nichts. Wie eine reife Pflaume fällt mein Zachäus Jesus in die Arme. Und Jesus sagt zu ihm, dich hat Gott heute angenommen. Bisher hat der Zachäus bloß die Leute ausgenommen und hat sie deswegen alle gegen sich eingenommen. Und jetzt begegnet ihm einer, der ihn annimmt, der für ihn ist, der öffentlich für ihn eintritt. Jesus wirft ihm seine Verworfenheit nicht vor. Der ist einfach gut zu ihm. Verstehst du? Jesus ist einfach gut. Und zum ersten Mal im Leben erlebt der Zachäus, wie einer zu ihm kommt, in sein Haus und sich vor allen Leuten auf seine Seite stellt. Jesus macht ja nicht bloß Worte, sondern der macht ja Taten. Arm in Arm gehen die beiden durch ganz Jericho. Und der Mann ist glücklich und es gibt ein Festessen und hoch die Tassen. Und er freut sich. aber alle anderen, die foppen sich. Ein lautes Volksgemurmel geht los, weil Jesus sich ausgerechnet diesen lächerlichen Zwerg rangewinkt hat. Allgemeine Empörung, dass er ausgerechnet bei dem verhassten Zöllner sich zum Mittagessen einlädt. Das hatten sie damals von Jesus nicht erwartet. Ihr wisst ja, in so einer Stadt wie Karl-Marx-Stadt, da kriegen wir oft hohen Besuch, da kommen irgendwelche Leute, Astronauten oder Präsidenten von irgendwoher, die kommen immer von der Autobahn reingefahren in die Stadt. Und wir haben ja in der Stadt das Kongresshotel und andere große Hotels, wo man schön essen kann. Wir haben auch noch viele andere Gaststätten. Aber so hohe Gäste gehen ja meistens in so ein Hotel. Nun stellt euch mal vor, es kommt eine Delegation von der Autobahn reingefahren an der Leipziger Straße. Bonner sagt dann der Chef hier, Tawarisch Lenkradowitsch, fahren Sie mal die Bonner Straße links runter. Wir essen heute in der Dorfschenke, wo der Theo manchmal seinen Gulasch sonntags löffelt. Nichts gegen unsere Dorfschenke, die hat sogar einen goldenen Löffel gekriegt. Ausgezeichnetes Essen, aber es ist doch eine Tatsache, dass man im Hotel Moskau oder hier in der Stadt besser bedient wird. Und jeder erwartet doch, dass hohe Gäste nicht in der Dorfschenke futtern, sondern im Hotel speisen. Ja, und seht ihr, so eine Erwartungshaltung hatten die Menschen damals auch. Die haben natürlich gedacht, dass Jesus beim Herrn Pfarrer oder beim Herrn Bürgermeister zum Essen geht, aber doch nicht zum Zachäus, zum größten Schlitzohr aus der ganzen Stadt. Und deshalb das große Genöle über Jesus, dass sie sagen, nur guckt euch den an, bei einem Sünder ist er eingekehrt. Leute, eben dieser Satz, den die braven Bürger mit ihrer ganzen Verachtung aussprechen, bei einem Sünder ist er eingekehrt. Dieser Satz ist das Zentrum der Bibel, das ist die Zusammenfassung der ganzen frohen Botschaft. Und wir sagen diesen Satz nicht im Tone einer maulenden Entrüstung, sondern im Tone der Dankbarkeit und Freude. Bei einem Sünder ist er eingekehrt. Na Gott sei Dank ist es so, dass Jesus bei den Sündern einkehrt. Dass er sich solche Leute raussucht und es ist ihm egal, ob das ein reicher Ausbeuter wie Zachäus oder ein Proletarier wie der Petrus ist, dass er sich jedenfalls Menschen aussucht, die von anderen vollkommen übersehen werden. Verachtet werden an den Frommen, die sich einbilden, dass Jesus nur zu ihnen kommen könnte, an denen marschiert er ohne Aufenthalt vorbei. Denn er ist ja nicht auf der Suche nach den Selbstgerechten, sondern er ist auf der Suche nach den Sündern. Also nach Menschen, die mit Gott und der Welt und sich nicht mehr klarkommen. Die frommen Spießer, die lässt er stehen. Und er geht zu denen, die sonst Spießruten laufen müssen und vor denen die Menschen ausspucken. Natürlich weiß Jesus, was der Zachäus für einer ist. Und dass die Art, wie der gelebt hat und wie der die Menschen betrogen hat, eine Schwanerei ist. Aber Jesus weiß, der mit seinem ganzen Reichtum ist im Grunde genommen ein ganz armes Schwein. Der ist ausgestoßen aus der Gesellschaft. Und genau deswegen geht er zu ihm hin. Gerade die schwarzen Schafe liebt Jesus am allermeisten. Und gerade wenn du für dich schwarz siehst, weil du für dich kein Land mehr siehst, weil du Angst hast, weil dein Leben mit Sünde zugepackt ist bis oben hin, weil du nicht weißt, wohin mit deiner Schuld, gerade wenn es bei dir so ist, dann sagt Jesus genau zu dir, du, in dein Leben muss ich rein, damit es dort wieder hell wird, damit die Angst verschwindet, damit du wieder Land siehst. Ich bin gekommen, sagt Jesus, um die Verlorenen zu suchen. Mensch, Jesus sucht dich. Es gibt Leute, wenn die das hören, Jesus sucht dich, die setzen sich ihren Walkman auf, schalten auf Bayern 3, hören nicht mehr drauf. Weil sie ständig auf der Flucht vor Gott sind. Weil die ganz genau merken, Gott will was von mir, aber die wissen nicht, was er von ihnen will. Und viele denken, Jesus, der macht einem tausende Vorschriften, du musst das tun und das darfst du nicht tun und so. Wo steht das eigentlich geschrieben? Wo steht in unserer Geschichte, Lukas 19, ein einziges Wort davon, dass Jesus eine einzige Bedingung gestellt hätte? Das ist ja gerade das Herrliche, dass er keine Bedingung stellt. Jesus sagt nicht zu dem Zöllner, also hören Sie mal zu, ziehen Sie sich erstmal anständig an, Dann entschuldigen Sie erstmal bei den Leuten, die Sie betrogen haben, zahlen Sie mal das ganze Geld zurück, bringen Sie erstmal Ihr Leben in Ordnung. Und dann, wenn Sie das alles geregelt haben, dann kommen Sie mal wieder zu mir und dann wollen wir mal drüber sprechen, ob wir miteinander Freunde werden können. Sondern Jesus, der sagt zu dem Zöllner, zu diesem alten Ekel, zu diesem Betrüger, er sagt, du, ich muss zu dir. Und das ist alles. Keine Bedingung, aber eine einzigartige Verheißung. Ich komme, sagt Jesus, um die Verlorenen zu suchen und selig zu machen. Das heißt also, glücklich will Jesus dich machen. Also mach doch mal die Riegel der Türen deines Lebens auf und nimm ihn auf in dein Leben. Der Zachäus nimmt ihn sofort auf, der bekehrt sich auf der Stelle. Und die Echtheit seiner Bekehrung zeigt sich an der Echtheit seiner Reue. Und die Echtheit seiner Reue zeigt sich darin, dass er sein Leben wirklich ändert. Zachäus trat vor den Herrn und sagte, Herr, die Hälfte meiner Güter gebe ich den Armen. Und wenn ich jemand betrogen habe, das gebe ich vierfältig wieder. Vielleicht wirst auch du heute Abend, wenn du Jesus in dein Leben reingenommen hast, andere Dinge aus deinem Leben raustun. Geklaute Gegenstände oder geborgte Bücher, die du mit Absicht nicht zurückgegeben hast. Oder Alkohol oder falsche Freunde oder falsche Geschlechtspartner. Du kannst dir das vielleicht jetzt noch gar nicht vorstellen, dass du ohne bestimmte Dinge leben könntest und dass du die Kraft dazu bekommst. Lass erst mal Jesus in dein Leben rein und dann kriegst du die Kraft, um ein neues Leben anzufangen. Der Zachäus, der hat sich das auch nicht vorstellen können, dass er mal ein anderer Mensch werden könnte. Der hat noch eine halbe Stunde vorher auf der These bestanden, Geld ist alles und das genügt und ich habe alles. Dabei war das eine ganz große Lüge, das war eine Selbstillusion, damit hat er sich selber betrogen. Der hat zwar Geld gehabt, der hatte alles, aber eins hatte der nicht. Der hatte keinen Frieden mit Gott. Der hatte keinen Frieden in seiner Seele. Das gemauste Geld hat ihn nicht froh gemacht. Und das war ja der Grund, weil ihm dieser Friede fehlte, dass er auf den Baum gekrochen ist. Das war der Grund, weil er sich gesehnt hat nach einem anderen Leben. Und das ist doch auch der Grund, warum du heute Abend hier bist. Weil du dich im Grunde deines Herzens danach sehnst, dass in dein Leben dieser Friede einkehrt. Ein gutes Gewissen. Dass du wieder leben kannst, dass du wieder durchblicken kannst, dass du wieder anderen Menschen in die Augen blicken kannst. Und wenn du Jesus sehen möchtest und wenn du diesen Frieden haben möchtest und wenn du dieses neue Leben haben möchtest, dann bekommst du es genauso, wie es der Zachäus bekommen hat. Dem hat Jesus keine einzige Bedingung gestellt und er stellt dir auch keine. Sondern er stellt sich ganz einfach vor dich hin und sagt, du, ich muss in dein Leben. Er sagt nicht, du musst mir aufmachen oder sowas. Überhaupt nicht. Du musst gar nichts. Nein, Jesus kommt zu dir so, wie du heute Abend hier in diese Kirche gekommen bist. Und er stellt sich vor dich hin und sagt, du, ich muss zu dir. Und wenn du ihn aufnehmen willst, dann sag es ihm doch. Du brauchst es ihm nur zu sagen mit einem einzigen kurzen Satz oder Wort und sagt, ja, Jesus, komm rein. Am Ende der Bibel in der Offenbarung, da sagt Jesus mal, hört gut zu, ich stehe vor der Tür und ich klopfe an. Und wer meine Stimme hört und mir öffnet, bei dem werde ich eintreten und mit dem werde ich essen. Du brauchst zu Jesus nur zu sagen, ja, komm rein, mach ihm doch dein Leben auf. Ein einziges Wort genügt, um dein Leben zu verändern. Wenn wir jetzt gleich nach dem Gebet unser Schlusslied zusammen singen, wo es heißt, sprich doch mal mit Jesus, dann nimm dieses Lied ganz ernst. Rede mit Jesus. Sag es ihm, dass du ihn aufnimmst. Und ich weiß, dass es zu seinem Wort steht. Ich weiß, dass er jeden rettet. Lasst uns jetzt mit Jesus reden.
Herr Jesus Christus, wenn es auch bei mir schon Jahre zurückliegt, dass ich dich so gebeten habe, dass du in mein Leben kommst, so weiß ich doch, dass ich auch jeden Tag wieder neu mit dir beginnen kann, wenn ich auch Fehler gemacht habe. dass du mir Vergebung schenkst. Und ich möchte dich bitten, für jeden, der hier ist, der dich noch nicht kennt, dass er mit dir anfängt. Und der dich schon lange kennt und auch heute wieder gehört hat, dass es lohnt, einen neuen Anfang mit dir zu machen, dich um Vergebung für Schuld oder Sünde zu bitten. Dass du uns alle froh machst und dass wir es nicht nur bekennen können, sondern dass wir auch miteinander gemeinsam zum Vater im Himmel beten können mit den Worten, die du uns gelehrt hast. Vater unser im Himmel,
geheiligt werde dein Name, dein Reich komme,
dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute
und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit.